Universität Hamburg.
Erst ist es ein Urban Fantasy Roman. Und die Geschichte handelt, wie der Titel schon sagt, von Grimm, einem Gargoyle, der in der vor den Menschen verborgenen Anderwelt von Paris lebt. Und dort wahrt er das steinerne Gesetz, das besagt, dass niemals ein Mensch von der Existenz seines Volkes erfahren darf. Allerdings geschehen seit einigen Wochen rätselhafte Morde in der Anderwelt. Und die bedrohen natürlich das steinerne Gesetz. Und Grimm würde nun viel darum geben, um bei der Aufklärung dieser Morde helfen zu können. Allerdings hat sein Vorgesetzter ihn zu Beginn der Geschichte mit niederen Aufgaben betraut. Ein Umstand, der Grimm alles andere als zufrieden macht. Regungslos hockte Grimm auf dem Dachfirst über dem siebten Stock, die schwarzen Schwingen hoch über seinen Kopf erhoben und starrte hinab auf die Straße. Seine Klauen hatten sich in die Fassade gekrallt, als wären sie ein Teil davon, und der Regen prallte von seinem Obsidianleib ab, wie von der Hauswand unter ihm. Fast schien es, als säße nichts als eine riesige, dämonenhafte Statue dort oben, und nicht einmal dem aufmerksamsten Beobachter wären die nebelgleichen Wölkchen aufgefallen, die hin und wieder mit einem Seufzen aus dem steinernen Mund entwichen. In dieser Nacht jedoch schaute ohnehin niemand nach oben. Nur vereinzelt huschten Menschen tief unten auf dem Asphalt vorüber, die Köpfe vor dem Regen geduckt, wie unter zischenden Schwertern. Grimm konnte es ihnen nicht verdenken, er hasste dieses Wetter. Vor über 200 Jahren war er von Italien nach Paris gekommen und er hatte geglaubt, sich irgendwann an den Regen zu gewöhnen, an das feuchte Klima, die tief hängenden Wolken, den pfeifenden Wind. Aber er hatte sich nie daran gewöhnt, im Gegenteil, immer schlimmer war es geworden. Und nun, da ihn dieser verfluchte Auftrag seit Stunden daran hinderte, sich ein trockenes Plätzchen zu suchen, fühlte er sich plötzlich so alt wie noch nie. Er zwinkerte, dass die Regentropfen von seinen steinernen Wimpern fielen. Wie lange hockte er nun schon auf irgendwelchen Dächern herum, Stunden und Tage lang? Wie lange wartete er schon auf irgendwelche Sterblichen? Wie lange schon war er ihnen gefolgt? Er wusste es nicht. Er wusste nur eines, zu lange. Dabei gab es, weiß Gott, spannendere Aufgaben zu erledigen, beispielsweise die Sache mit den Vampiren, die sich wieder einmal in sinnlose Clan-Gefechte mit den Werwölfen verwickelt hatten und geradezu danach gierten, zur Raison gebracht zu werden. Oder der durchgedrehte Poltergeist, der seit Tagen wie ein Verrückter die Bilder im Louvre umhängte, dass es eine Freude war und der immer noch nicht gefasst war. Grimm schnaubte leise. Nicht, dass es ihn sonderlich kümmerte, ob die Mona Lisa auf einmal neben dem Toilettenschild für Herren zu finden war oder ob sich Vampire und Werwölfe die Köpfe einschlugen. Ohnehin war es ein lächerlicher Zwist zwischen diesen beiden, der niemanden mehr hinterm Ofen hervorlockte, es sei denn, er war zufälligerweise ein Gargoyle und um die Sicherheit der Stadt bemüht. Doch solche Aktionen wurden zwangsläufig irgendwann von Menschen bemerkt und damit gefährdeten sie das, was seit Jahrhunderten wie ein schweres Tuch über den steinernen Gassen von Paris lag, das Vergessen. Die Menschen ahnten nichts von den Geschöpfen, die unter ihnen lebten, erst recht nichts von den Gargoyles. Und wenn Grimm eines wusste, dann, dass sie nie von ihnen erfahren durften. Niemals. So lautete das steinerne Gesetz. Dennoch waren diese Fälle gewissermaßen Routine. Natürlich waren sie immer noch spannender als sein eigener, langweiliger Auftrag, aber bei weitem nicht so anspruchsvoll wie diese andere Geschichte, die Sache mit den Morden. Ein Kribbeln zog über Grimms steinerne Haut, als er daran dachte. Seit geschlagenen 3 Wochen schlich ein namenloses Grauen durch die Schattenwelt von Paris. 17 Tote gab es bis jetzt, jeder einzelne auf bestialische Weise ermordet und allesamt überaus mächtige Geschöpfe. Hochmagische Gestaltwandler, starke Wehrwesen, uralte Vampire. Sie alle waren mit scheinbarer Leichtigkeit zur Strecke gebracht worden, aber ohne erkennbares Muster. Einen Werwolf hatte man ohne Haut gefunden, einen Vampir so ausgiebig gepfählt, dass er ausgesehen hatte wie ein Nadelkissen und keines der Opfer stand in irgendeiner Beziehung zu einem der anderen. Fest stand nur eines, der Mörder musste über unvorstellbare Kräfte gebieten, um diese Wesen in die Knie zu zwingen. Grimm zog die Brauen zusammen. Hätte man ihm diese Angelegenheit anvertraut, wäre der Fall längst erledigt gewesen, davon war er überzeugt. Aber nein, er durfte die Drecksarbeit machen und im Regen auf Häusern herumsitzen, während die elenden Speichellecker seines Vorgesetzten Mourier wie die Schmeißfliegen um die Morde kreisten. Bis jetzt hatten sie in ihrem ratlosen Dilettantismus nicht das Geringste erreicht, verschwendeten aber dennoch einen Großteil ihrer Zeit damit, die lächerliche Krönungszeremonie des Königs vorzubereiten, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt. Grimm schnaubte verächtlich. Er hatte gerade eine Klaue gelöst und streckte sie, sodass kleine Steinsplitter zur Straße hinabfielen, als sich im Gebäude auf der anderen Seite eine Tür öffnete. Laute Musik quoll auf die Straße, Grimm roch Alkohol und Zigaretten. Angewidert verzog er das Gesicht. Er würde nie verstehen, wie die Menschen ihren eigenen Gestank ertragen konnten. Drei Männer traten auf die Straße, die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Grimm rührte sich nicht. Er sah zu, wie zwei von ihnen die Straße hinabgingen und sich ein Taxi riefen. Der dritte blieb allein zurück, schlug seinen Jackenkragen hoch und stapfte in die andere Richtung. Grimm hatte nichts an seiner Haltung verändert und doch spürte er in jeder Faser seines Körpers, dass er in diesem Moment nichts mehr war als ein zum Sprung bereites Raubtier. Er hörte die Tür des Taxis zuschlagen. Im selben Moment breitete er die Schwingen aus und glitt seinem Opfer über die Häuserdächer lautlos nach. Mit angezogenen Schultern schob sich der Mann an einer Gruppe Menschen vorbei und bog in eine Seitengasse ab. Eine Laterne warf ihr flackerndes Licht auf weggeworfene Kippen, alte Zeitungen und leere Bierflaschen. Der Mann blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er war allein in der Gasse, abgesehen von einer Katze, die um einen metallenen Müllcontainer strich und nach Essbarem suchte. Grimms Schatten glitt übers Kopfsteinpflaster, seine Schwingen durchschnitten die Luft. Doch der Mann bemerkte ihn erst, als die steinerne Faust des Gargoyles bereits seine Kehle umfasst hielt. Seine Zigaretten landeten mit dumpfem Geräusch in einer Pfütze. Panisch strampelte er mit den Füßen, denn Grimm hatte ihn ein ganzes Stück emporgehoben und griff nach den riesigen Klauen. Der Schreck verzerrte sein Gesicht zu einer Maske der Angst. »Zeige dich«, grollte Grimm leise. Er wusste, dass allein sein Anblick den Menschen zu Tode ängstigen musste. Die dunkle Gestalt, das menschliche, aber steinerne Gesicht mit der Narbe quer über dem rechten Auge, die klauenartigen Hände und Füße. Möglicherweise mochte er im ersten, flüchtigen Moment noch wirken wie ein außergewöhnlich großer Mensch mit schulterlangem, tiefschwarzen Haar. Doch spätestens mit Blick auf seine riesigen Schwingen wurde auch dem ignorantesten Sterblichen klar, dass er im besten Fall einen Engel vor sich hatte. Ein Engel aus Schatten und Dunkelheit. Doch schlimmer als all das war seine Stimme. Sie klang wie das Bersten großer Felsen und obwohl er sich bemühte, ruhig zu sprechen, löste ihr Ton bei den Menschen wie üblich Entsetzen aus. Aber es war nicht der Mensch, mit dem er sprach. »Zeige dich«, wiederholte er. »Oder hast du Angst?« Ein animalisches Keuchen kroch aus der Kehle des Menschen und leicht darauf verzerrte sich dessen Gesicht zu einer bösartigen Fratze. Die Haut zog sich zusammen, als würde sie rasend schnell altern, die Lippen wichen zurück und gaben den Blick frei auf nadelspitze, schwarze Zähne. Grimm fühlte ihn, den Dämon, der sich in diesem Sterblichen eingenistet hatte, wie eine Ratte in einem Kadaver. Dann veränderten sich die Augen und Grimm konnte ihn sehen. Die Pupille weitete sich, sie franzte an den Rändern aus und kroch über das Weiß der Augen wie schwarze Tinte über ein frisches Laken. Und aus dem Dunkel starrte Grimm Hass entgegen. Er lächelte. Es war doch immer wieder faszinierend, wie eindrucksvoll Dämonen über menschliche Körper herrschen konnten. Jetzt verzog sich der Mund, die hochgezogenen Lippen waren blau angelaufen und Speichel troff aus dem Mundwinkel. Schwere, klebrige Worte schlugen Grimm entgegen und dieser typische Gestank nach faulen Eiern, den Menschen ausatmeten, wenn sie von einem Dämon besessen waren. Grimm hielt den schlaffen Körper ein Stück weiter von sich weg. »Da bist du ja«, stellte er fest. »Ich weiß, es muss für einen Parasiten wie dich sehr verlockend sein, sich pomadig in diesen Körper einzunisten und ihm nach Lust und Laune jedes einzelne Tröpfchen abzusaugen. Aber laut Paragraph 337 des GBG ist es dir verboten, dich länger als nötig in einem Wirt zu befinden. Du raubst diesem hier seit 7 Tagen das Leben und zuvor hast du 2 weitere ins Jenseits befördert, ein Vergehen, das mit 800 Jahren Diamantfeuer geahndet wird. Bist du geständig?« Das Diamantfeuer war eine ziemlich unangenehme Art der Bestrafung. Für gewöhnlich mieden Dämonen Diamanten wie Menschen das Feuer, denn wenn sie ihnen zu nahe kamen, jagten gewaltige Energieströme durch ihren Körper. Nicht selten setzten sie den jeweiligen Dämon dabei in Brand, immer jedoch fügten sie ihm äußerst heftige Schmerzen zu. Grimm war daher nicht überrascht, als der Dämon ihm statt einer Antwort eine wüste Beschimpfung auf Ungarisch entgegenschleuderte. Es klang, als würde er sich mit Gewalt die Stimmbänder des Menschen zunutze machen, wie ein Kind, das sich über eine Geige hermacht und den Bogen wütend über die Saiten zieht. Grimm seufzte. Was hatte er erwartet? Intellektuellen Austausch? Schließlich handelte es sich bei diesem Dämon nur um einen Holokliten, wie die gargoyleschen Stielaugen von der Spurensicherung bei der Untersuchung seiner letzten Opfer festgestellt hatten. Holokliten waren eine sehr schwache Gattung der Dämonen, vor allem in Geistesangelegenheiten. Grimm lächelte geduldig. Wenn du schon... Weiter kam er nicht. Er spürte noch, wie der Dämon des wie der Körper des Menschen sich zusammenzog, der Dämon sich mit enormer Geschwindigkeit aus seinen Klauen wand und ihm heftig gegen die Brust schlug. Im nächsten Moment flog Grimm durch die Luft und landete scheppernd in dem metallenen Müllcontainer. Fauchend machte sich die Katze aus dem Staub, die dort nach Nahrung gesucht hatte, und Grimm roch sofort den bestialischen Gestank menschlicher Abfälle. Er stieß die Luft aus. Ein gewöhnlicher Holoklit von wegen. Dieser Kerl gehörte zu den stärksten Dämonen, mit denen er es je zu tun gehabt hatte. Ein Phü, mindestens aber ein Ifrier, stand ihm gegenüber. Dämliche Stielaugen, sie würden es nie lernen, Informationen auszuwerten. Sie wären beinahe so schlimm wie Menschen. Nicht einmal Augen hatten sie im Kopf, geschweige denn ein Gehirn. Er starrte den Dämon an, der in der Mitte der Gasse stehen geblieben war, leicht geduckt und mit diesem verschlagenen, todesgierigen Blick, den nur Wahnsinnige oder Untote haben können. Verfluchter Bastard, grollte Grimm. Das Metall knirschte unter ihm, als er sich erhob. Sein Körper hatte einen formvollendeten Abdruck im Container hinterlassen, inklusive Klauen. Mit schweren Schritten trat er in den Schein der Laterne. Seine Klauenfüße, die sich nie daran gewöhnt hatten, in Schuhe gezwängt zu werden, knirschten auf dem Asphalt. Wenn du schon ungarisch reden willst, fuhr er fort, als hätte das Container-Intermezzo gar nicht stattgefunden, mach das gefälligst anständig, du rollst das R nicht richtig. Und dann rollte er das R zur Veranschaulichung bei einer raschen Folge ausgesucht derber Schimpfwörter. Sie verfehlten ihre Wirkung nicht. Törichtes Steinhirn, zischte der Dämon und verzog den Mund des Menschen zu einem boshaften Lächeln. Wer bist du, dass du mir befehlen willst? Ich weiß, dein Volk hat die Schlacht von Prag gewonnen, jene Schlacht, die uns Dämonen beinahe auslöschte und die Erde auf ewig schwarz färbte vom Blut der gefallenen Vampire. Ihr habt gesiegt. Ihr habt die Macht über die Schattenwelt an euch gerissen. Doch das ist lange her. Zeiten haben sich geändert. Seht euch an. Seht, was aus euch geworden ist. Selbst vor ihnen habt ihr Angst. Ihr alle. Mit fahriger Bewegung schlug er sich gegen die Brust und hinterließ blutige Kratzer in der Haut des Menschen. Grimm zeigte keine Regung. Der Körper des Menschen war nichts mehr als eine dünne Haut, die über der Finsternis lag, eine zitternde Blase, angefüllt mit stinkender Fäulnis. Und doch war dieser Körper verletzlich, und es war seine Aufgabe, ihn zu beschützen. Ihr und euer albernes GBG, kreischte der Dämon. Gesetzbuch der Gargoyles, dass ich nicht lache. Wie dick ist es inzwischen? Habt ihr eigentlich auch ein Gesetz, wie man in der Nase zu bohren hat? Er brach ein schrilles Gelächter aus. Da stieß Grimm die Luft aus. Immerhin haben wir Nasen, in denen man bohren kann, im Gegensatz zu euch. Es muss in der Tat erbärmlich sein, sich Zeit seines unsterblichen Lebens in klebrigen Menschenkörpern herumzutreiben, nur um sich am Hintern kratzen zu können. Der Dämon presste die Zähne zusammen. Ein Rasseln ging durch den Menschenleib, als er sich vorbeugte. Ich vergaß, zischte er boshaft. Ich spreche mit einem Gargoyle, einem Unfehlbaren. Aber da ist ein Fehler an eurer Existenz. Das letzte Wort dehnte er, dass es klang wie das Zischen einer Schlange. Ihr seid nicht besser als wir. Doch natürlich, nicht wahr? Denn ihr klaut ihnen die Träume, was für ein Heldenmut. Er spuckte einen stinkenden Brocken Schleim aus. Versteckt euch in den Schatten, ihr mächtigen Helden der Nacht. Aus Angst, Angst, Angst. Grimm spürte, dass seine Klauen sich zu Fäusten geballt hatten und ließ seine Gelenke knacken. Kreatur der Finsternis, sagte er leise, noch heute Nacht wirst du für deine Taten büßen, dafür werde ich sorgen. Er murmelte den Zauber und spürte, wie das Feuer in ihm sich seinen Weg brach. Krachend schoss es in seine rechte Faust und setzte sie in schwarze Flammen. Seine Augen verwandelten sich in glühende Kohlen, der Regen verdampfte zischend auf seinem Körper, geistergleich zogen die Rauchschwaden davon. Der Dämon stierte ihn an, etwas wie Achtung hatte sich in seinen Blick geschlichen. Grimm hörte die Formel, die über spitze Zähne rollte. Klirrend wuchsen messerscharfe Nägel aus den Fingern des Menschen, Fluchfeuer entfachten sich auf der eingefallenen Haut. Der Dämon erhob sich kreischend in die Luft. Für einen Moment schien die Zeit stillzustehen, der Regen erstarrte um sie herum, die Flammen hörten auf zu flackern, selbst die Wolken, die wie zerfetzte Kleider über den Himmel zogen, hielten inne. Dann zerbrach der Moment und der Dämon stürzte auf Grimm nieder. Grimm sprang zurück, sein Mantel flatterte durch die Luft wie ein Rabenschwarm, doch er war nicht schnell genug. Die Klauen des Dämons trafen seine Wange, Blut lief über sein Gesicht und im nächsten Moment spürte er den Fuß des Dämons in seinen Bauch. Keuchend landete er auf dem Pflaster. Teufel noch eins, der Kerl war schnell. Verschwommen sah er die Gestalt des Dämons, hoch erhoben stand er über ihm in der Luft. Etwas Grelles schoss auf Grimm zu, er erkannte es erst, als es sein Gesicht traf. Fluchfeuer. Im nächsten Moment war die Gasse verschwunden, er war in einem Wald aus Flammen. Sie bissen in die nackte Haut seines Oberkörpers, rissen an seiner Hose und seinem Mantel, versuchten, seine Augen auszubrennen. Es war, als würde ihm mit 1000 winzigen Klingen die Haut abgezogen. Aber das Schlimmste waren die Stimmen. Das Feuer sang, es rief nach ihm, es raubte ihm den Verstand. Grimm sah Gesichter in den Flammen, Menschenkinder, sie standen nicht weit von ihm entfernt. Sie lachten und winkten ihm. Für einen Moment wollte er nichts weiter, als zu ihnen zu gehen, ganz gleich, was dann mit ihm werden würde. Aber der Moment war kurz. Er war ein Gargoyle, verflucht noch eins, und er ließ sich nicht um den Verstand bringen, schon gar nicht in einer stinkenden Gasse von einem dahergelaufenen Dämon. Er drehte sich auf den Rücken und drückte die Handflächen gegen das kühle Pflaster der Straße. Regungslos ertrug er die Bisse der Flammen. Nach und nach erloschen sie, bis nur noch stinkender Qualm übrig blieb. Grimm hielt die Augen geschlossen, der Rauch benebelte ihm die Sinne. Er fühlte, wie der Dämon leichtfüßig und siegessicher auf seine Brust sprang, spürte die eiskalten Klauen auf seinem Gesicht und den klebrigen Dämonenatem auf seinen Lippen. Betäubend kroch er Grimms Rachen hinab und bereitete den Weg für seinen Meister. Er wollte sich in ihm einnisten, dieser Mistkerl, was bildete er sich ein? Grimm riss die Augen auf, noch immer loderte sein Feuer in ihm. Der Dämon erstarrte, Entsetzen spiegelte sich in seinem Blick. »Wie hast du«, stammelte er, »du hast das Flugfeuer überlebt, das hat noch niemand«, Grimm lächelte dunkel. »Dann«, sagte er leise, »nenn mich niemand.« Er sprang auf die Füße, stieß die flammende Faust vor und packte den Dämon an der Kehle. Entschlossen riss er einen glühenden roten Leib aus dem Menschen. Während der menschliche Körper lautlos zu Boden fiel, schaute Grimm in ein verbranntes, lippenloses Gesicht. Von Ekel erfüllt sah er, dass sich unter der Haut etwas bewegte, etwas wie Spinnenbeine, die von innen gegen das Fleisch drückten. Der Dämon wollte schreien, aber nichts als ein Krächzen drang aus seiner Kehle. Seine blutig glänzende Haut verfärbte sich an der Luft und schlug knisternd Blasen. Zitternd murmelte der Dämon einen Zauber und gleich darauf zog sich eine graue Schicht über seinen Körper, faltig und rau, wie die Haut sehr alter Schildkröten. Grimm zog etwas aus seiner Tasche. Er hielt den Diamanten dicht vor die Augen des Dämons, der bei diesem Anblick beinahe die Besinnung verlor. »Nein!« kreischte dieser und schlug mit den Klauen auf Grimm ein, der sich davon nicht im Mindesten beeindrucken ließ. »Nenn mir deinen Rang«, verlangte er und drückte den Diamanten auf die Stirn des Dämons. Zischend verbrannte die Haut und wurde schwarz, der Dämon jaulte markerschütternd. Grimm löste den Diamanten und ließ ihn Atem holen. »Zweiter Grad, siebter Kreis, Phü«, keuchte der Dämon. Grimm stieß die Luft aus. Hatte er es doch gewusst, Stümper von Stielau. Der Dämon sah ihn an. Für einen Moment war nichts als Traurigkeit in seinem Blick. »Ihr Gargoyles«, flüsterte er, und zum ersten Mal hatte seine Stimme jeden Anflug von Hass verloren. »Einst eherne Engel, Helden auf Flügeln aus Stein. Was ist aus euch geworden? Nun seid ihr genauso arm dran wie wir.« Ehe Grimm etwas hätte erwidern können, flog der Kopf des Dämons zurück. Die spitzen Spinnenbeine stachen durch die Haut. Blut rann ihm übers Gesicht. Etwas brach durch den Kieferknochen. Grimm sah schwarze Leiber, die sich rasselnd über das aufgebrochene Fleisch hermachten. Ein entsetzliches Knacken ging durch den Körper. Dann hing das Wesen schlaff in Grimms Klauen. Mit einem Rauschen entzündeten sich grüne Flammen, Fluchfeuer außer Kontrolle. Schnell ließ Grimm den Dämon fallen und sah zu, wie die dürre Gestalt vom Feuer verzehrt wurde. Am Ende meinte er, sie hätte geseufzt. Aber es hätte auch ein Lachen sein können, ein irres, verfluchtes Lachen aus der Dunkelheit. Grimm fuhr sich über die Augen. Zur Hölle noch eins, so hatte er sich diese Nacht nicht vorgestellt. Er schaute auf das verkohlte Wesen zu seinen Füßen. Es hatte sich lieber umgebracht, als in das glitzernde Gefängnis gesperrt zu werden. Lautlos ließ er den Diamanten zurück in seine Tasche gleiten. Eherne Engel, Helden auf Flügeln aus Stein, was ist aus euch geworden? Ein Klappern riss Grimm aus seinen Gedanken. Noch ehe er sich umdrehte, wusste er, woher das kam. Menschen. Grimm seufzte leise und tatsächlich, hinter ihm platt gegen die Wand gedrückt, kauerte der gerade noch bewusstlose Mann und starrte ihn aus tellergroßen Augen an. Grimm ging in langen Schritten auf ihn zu und hob ihn, so sanft er es vermochte, am Kragen hoch. »Du hast etwas gesehen«, sagte er leise. »Etwas, das nicht für deine Augen bestimmt war.« Der Mensch hatte alles vergessen, was er in den ungefähr 40 Jahren seines bisherigen Lebens gelernt hatte, inklusive des Sprechens, ohne zu sabbern. Er speichelte auf Grimms Hand. Es war widerwärtig. Grimm beschloss, es kurz zu machen. »Vade memoria«, grollte er und unterdrückte einen Stöhnen, dieses verfluchte Latein. Doch es wirkte. Umgehend schwand der Schrecken vom Gesicht des Menschen und Grimm schaute in zwei glasige Augen, die nur darauf warteten, ihn hereinzulassen. Entschlossen fixierte er die matte Pupille und stürzte sich vor. Um ihn her wirbelten die Gedanken wie Bilder, die jemand in Seifenblasen gefangen hatte. Er löschte alle Erlebnisse, die der Mann mit dem Dämon gehabt hatte, und er fand noch etwas anderes. Er sah den Menschen, der noch immer reglos in seinen Klauen hing, wie er einen kleinen Wasserspeier dabei beobachtete, die Fassade Notre-Dames hinabzuklettern. Grimm stieß die Luft aus. Dilettanten, nur die Snobs von Notre-Dame konnten auf eine solche Idee kommen. Es war kein Steinblut mehr in ihren Adern, kein Erz aus den tiefsten Schluchten dieser Welt. Ihre Vorbilder, ja, die hätten sich nicht in hellichter Nacht an der Fassade des gargoyle-trächtigsten Ortes von ganz Paris herabgelassen, aber die Wasserspeier Notre-Dames waren nur Kopien, billige Repliken des einstigen Glanzes der Gargoyles von Paris. Was sollte man anderes von ihnen erwarten? Seufzend hauchte Grimm seinen eisigen Atem gegen die Erinnerung und brachte sie mit leisem Klingen zum Platzen. Umgehend zog er sich aus den Gedanken des Menschen zurück und bettete ihn so sanft, wie sie möglich war, auf der nassen Erde. Für einen Moment blieb Grimm neben ihm stehen und schaute auf ihn hinab. Helden auf Flügeln aus Stein, sind wir das etwa nicht mehr? Ohne uns, so dachte er, wärt ihr ganz schön aufgeschmissen. Um ein Haar hätte dieser Dämon dich ausgepresst wie eine Zitrone. Ich habe mein Leben für dich riskiert, aber du wirst dich nicht einmal daran erinnern. Vielleicht wirst du dich fragen, wie du mitten im Regen in dieser schäbigen Gasse hast einschlafen können. Du wirst dich über die Abschürfungen an deinen Händen, über die Schmerzen an deinem Hals und die merkwürdigen Kratzspuren auf deiner Brust wundern. Vielleicht wirst du noch eine Weile an diesen seltsamen Abend zurückdenken, aber dann, Grimm seufzte leise, dann würde der Mensch ihn vergessen. Grimm hingegen vergaß niemals, denn er war ein Gargoyle, ein Schattenflügler der Nacht, in den Festen des Feuers geschmiedet und als glühender Klumpen auf die Erde geworfen, um zu schützen, was sein war, die Ewigkeit des steinernen Blutes. Doch Grimm war müde, dabei hatte die Nacht gerade erst begonnen.